Jerusalem war mehr oder weniger in Trümmern. Das Volk war zurückgekommen und hat den Tempel wieder aufgebaut. Sind immer wieder entmutigt worden dazwischen. Aber Jerusalem hatte keine Stadtmauer. Es war offen für Angriffe der Feinde. War noch immer ein großer Trümmerhaufen. Und Nehemia hat davon gehört und er hat wirklich eine Last bekommen aus seinem Herzen und hat Leidenschaft bekommen, Gottes Stadt wieder aufzubauen. Und er ist zurückgekommen und sein Herz und seine Leidenschaft hat das Volk inspiriert und sie haben begonnen mit ihm zu bauen und innerhalb weniger Tage, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, einen Monat oder so, ein bisschen mehr vielleicht, haben sie es wieder aufgebaut, die Stadtmauer. Und sie sind eingetreten in einen neuen Bund. Ich mag das. Ein Leiter, Nehemia, der gebrannt hat für den Herrn und seine Hingabe und seine Aufopferung haben das ganze Volk inspiriert und sie wollten mit dem Herrn in einen Bund eintreten, haben reagiert auf Gottes Wort. Und diesen Bund haben wir in Kapitel 10 das letzte Mal gesehen, dass sie einen Eid geschlossen haben, Gottes Wort zu halten, danach zu leben und ihre Söhne und Töchter nicht irgendwelchen Heiden zu geben und den Sabbattag heilig zu halten, wirklich Gott zu suchen einen Tag in der Woche und das Sabbatjahr zu halten und Schulden zu vergeben, nachsichtig zu sein, Erstgeborenen dem Herrn zu weihen, Zehnten, Teil ihres Einkommens, dem Gottesdienst und dem Tempel zu weihen, die Vollzeitlichen sozusagen zu unterstützen und freizusetzen für den Dienst im Tempel, die Leviten und die Priester. Und jetzt haben wir im Kapitel 11 wieder mal ein Verzeichnis, wie es so viele gibt hier in Nehemia. Für uns langweilig, aber für die Leute damals begeisternd. Stell dir vor, dein Name wäre auf dieser Liste gestanden und du könntest sagen, wow, ich bin in der Bibel. Ist toll. Und es heißt hier am Anfang, und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem. Und das übrige Volk warf Lose, um je einen von 10 kommen zu lassen, damit er in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohne. Die 9 anderen Teile aber in den Städten bleibe. Und das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Präsident Roosevelt hat mal gesagt, kein Mensch in der Geschichte, der ein bequemes Leben gelebt hat, ist es wert, sich an ihn zu erinnern. Und das stimmt. Ich glaube, keiner, der Großes vollbracht hat, war ein bequemer Mensch. Ein nachlässiger Mensch, sondern es braucht Hingabe, es braucht ein gewisses Maß an Aufopferung, um was Großes zu vollbringen. Und so ist es hier. Die Stadt war wieder aufgebaut, die Mauer zumindest. Aber was nützt eine Stadtmauer, wenn zu wenig Volk in der Stadt lebt, wenn man die Mauer nicht besetzen kann, wenn man die Stadt nicht verteidigen kann? Und sie haben dieses Problem erkannt und sie haben gesagt, wir brauchen mehr Leute, die hier in Jerusalem wohnen. Das Erste, was wir sehen, ist, dass die Obersten ein Vorbild waren. Sie waren die Ersten, die gesagt haben, okay, wir wohnen in Jerusalem. Und das war einerseits cool. Ich meine, ja, die Stadt ist wieder auferbaut. Jerusalem, die Stadt, die Gottes Verheißungen hat, wo Gott letztlich seinen Messias hinschicken wird, wo Großes passieren wird. Aber auf der anderen Seite war das ein riesen Glaubensschritt, weil die Mauer war aufgebaut, aber sonst war es eigentlich noch eine ziemliche Geisterstadt und viel Schutt und Staub und Trümmer. Das hat einiges gekostet. Zu sagen, ich verlasse meine Ranch oder meinen Bauernhof da draußen im schönen Land, im Grünen und ich ziehe in diese Stadt, die noch ein Schutthaufen ist. Da wartet sehr viel Arbeit, braucht eine große Hingabe. Ich bin bereit, Materielles zurückzulassen, um dort zu sein, wo der Herr wirken will, in seiner Stadt. Ich bin bereit, Freundschaften hinter mir zu lassen, mein Sozialleben, was ich hatte dort, in dem Ort, wo ich gewohnt habe, um nach Jerusalem zu ziehen, um Teil von dem Werk zu sein, was der Herr tun will. Ich glaube, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es keinen Dienst gibt ohne ein Opfer. Das ist immer so. Und ich schätze das, dass die Leiter vorangegangen sind. Sie haben gesagt, ja, wir geben uns hin. Und wirklich ein Großteil von unserer Bibelstunde heute hat mit Geben zu tun. Das erste ist, dass sie Menschen geben, sich selbst dem Herrn hingeben. Und ist das nicht etwas, wozu der Herr uns herausfordert? Römer 12. Dass wir unsere Leiber darstellen, uns selbst darstellen als ein lebendiges Opfer für den Herrn. Denn das ist unser vernünftiger Gottesdienst, heißt es dort. Hingabe, das fängt mit uns an. Herr, hier sind wir. Hier bin ich ja, sende mich, wie Jesaja gesagt hat. Obersten haben das getan und dann haben sie Lose geworfen. Und jeder Zehnte musste nach Jerusalem ziehen. Sozusagen ein Zehnter von dem Volk eingehoben. Zehnter an den Menschen. Interessant, ne? Und dann im Vers 2, das sind die besonders Gesegneten. Und das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Also offensichtlich gab es hier Freiwillige. Es gab die, die ausgelost wurden, die mussten. Aber dann gab es Leute, die gesagt haben, ja, hier bin ich. Ich möchte Teil von dem sein, was Gott tut. Ich werde diese Opfer auf mich nehmen. Ich werde nach Jerusalem ziehen. Ich werde meine alte Heimat hinter mir lassen, meinen Reichtum vielleicht, meine Freunde, meine Bequemlichkeit, das Leben, was ich mir so selbst aufgebaut habe. Und ich bin bereit, das aufzugeben, um mich vom Herrn gebrauchen zu lassen. Um mitzuwirken an dem Werk, das der Herr in Jerusalem tun will. Und das sind die besonders Gesegneten. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Wir werden gesegnet in unserer Seele, wenn wir uns geben. Das ist der erste Schritt. Ich habe ein tolles Rezept. Wenn du unglücklich sein willst, es funktioniert immer. Dreh dich um dich selbst, sei selbstsüchtig und sei geizig. Du wirst unglücklich werden, ich garantiere es dir. Aber Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Gib dich selbst den Herrn hin und fang an zu geben. Erstens dich selbst von deiner Zeit, von deinen Gaben, von deinem Besitz. Fang an, dem Herrn und deinen Mitmenschen zu geben, dich um den Herrn und um andere zu drehen. Und als Nebenprodukt wirst du ein glücklicher und gesegneter und erfüllter Mensch werden. Wir haben große Verheißungen hier für Geber in diesem Kapitel. Das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Und die sich bereit zeigten. Gott sucht Freiwillige. Gott rekrutiert eine Freiwilligenarmee. Wer nicht eingezogen. Gott möchte, dass wir freiwillig, aus freiem Willen, ihm nachfolgen, sie ihm hingeben. Und dann haben wir hier Listen von diesen Leuten. Und ich mag das auch, der Herr schreibt es auf. Könntest du vielleicht sagen, was für einen Unterschied macht es schon, wenn ich Teil von Gottes Werk sein will, wenn ich mich hingebe? Wem wird es schon auffallen? Wer wird es schon merken? Vielleicht wird es kein Mensch merken. Vielleicht hast du so einen Dienst im Verborgenen, dass es fast niemand mitkriegt. Vielleicht ist es ein Gebetsdienst in deinem Kämmerchen und kein Mensch weiß davon. Aber der Herr weiß es. Und der Herr schreibt es auf. Und ich glaube, der Herr wartet nur darauf, Menschen zu segnen. Er wartet auf diese Freiwilligen, die sagen, ja Herr, ich bin bereit. Sende mich, gebrauche mich. Gott wartet drauf, zu segnen. Seine Augen durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist sein Herz. Und wir haben zuerst eine Liste von Oberhäuptern, Verse 3 bis 9. Dann haben wir eine Liste von Priestern, Verse 10 bis 14 und eine Liste von Leviten, ab Vers 15. Und dann in Vers 25 haben wir eine Liste von Leuten, die ringsumher gewohnt haben, um Jerusalem herum in den Tochterstädten. Und dann kommen wir zu Kapitel 12. Könnt ihr selber durchlesen und drüber meditieren. Vielleicht findet ihr einen Namen für euer Kind oder Enkelkind. Hat ja einige Vorschläge. Kapitel 12, Vers 1. Und dies sind die Priester und die Leviten, die mit Zerubabel, dem Sohn Shealtiels und Joshua hinaufgezogen waren. Also diese erste Gruppe. Und die werden hier aufgezählt bis Vers 11. Und dann Vers 12 heißt es, in den Tagen Joachims waren folgende Priester, Familienoberhäupter. Und diese Gruppe wird aufgezählt. Und dann gibt es noch eine Gruppe im Vers 22, die unter der Regierung Darius hinaufgezogen ist. Und der Herr schreibt alles auf. Dem Herrn entgeht nichts. Vers 27. Wir fliegen durch die Bibel. Vielleicht schaffen wir es doch, fertig zu werden. Und bei der Einweihung der Mauer von Jerusalem holte man die Leviten aus allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man die Einweihung mit Freuden feiern könnte und mit Lobliedern und mit Gesang, mit Zimbeln, Harfen und Zittern. Da versammelten sich die Söhne der Sänger sowohl aus dem Kreis und der Umgebung von Jerusalem als auch aus den Gehöften der Netophatiter sowie aus Bet Gilgal und aus dem Gebiet von Geba und Asmavet, denn die Sänger hatten sich in der Umgebung von Jerusalem Gehöfte gebaut. Was ja eine sehr musikalische Gegend. Und die Priester und die Leviten reinigen sich und sie reinigen das Volk und die Tore und die Mauer. Es fängt damit an, dass sie sich selbst reinigen. Wenn wir andere in der Anbetung leiten wollen, im Lobpreis leiten wollen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Und selbst erstmal Anbeter sein und uns selbst reinigen. Denn die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Und dann reinigen sie das Volk. Wir haben hier wieder Leiterschaft. Fängt bei den Leitern an und dann reinigen sie das Volk und die Tore und die Mauern, die Umgebung, weint die Mauer dem Herrn. Und es hilft, wenn wir eine gereinigte Umgebung haben. Das hilft uns, uns rein zu bewahren. Dinge rauszuschmeißen, die uns verführen. Vielleicht die DVD, die eigentlich Szenen drin hat, die nicht wirklich gut sind für meine Gedanken. Mord und Totschlag und Unzucht. Vielleicht ist es besser, die rauszuschmeißen. Oder das Pin-Up-Poster in der Werkstatt oder was immer es ist. Wenn wir eine saubere Umgebung haben, das hilft ungemein, uns sauber zu bewahren. Vers 31. Und ich ließ die Obersten von Juda oben auf die Mauer steigen und ich stellte zwei große Dankchöre und Festzüge auf. Der eine zog nach rechts oben auf der Mauer zum Aschentor hin und hinter ihnen her Hoshaja und die Hälfte der Obersten von Juda und Asaja, Esra und Meschulam, Juda und Benjamin und Shemaja und Jeremia, sodann einige von den Söhnen der Priester mit Trompeten, Sechaja und seine Freunde. Esra aber, der Schriftgelehrte, gingen vor ihnen her, Vers 37, und sie zogen zum Welttor hin und stiegen geradeaus auf den Stufen zur Stadt Davids und auf dem Aufgang zur inneren Mauer hinauf und oberhalb vom Haus Davids entlang und bis an das Wassertor im Osten. Und der zweite Dankchor zog zur entgegengesetzten Seite und ich hinter ihm her mit der anderen Hälfte der Obersten des Volkes oben auf der Mauer über dem Ofenturm und bis an die breite Mauer über das Ephraim-Tor und über das Jeschana-Tor, über das Fischtor und den Turm Hananel und den Turm Meer bis an das Schaftor und sie blieben beim Wachtor stehen. Also, entgegengesetzte Richtung, zwei Dankeszüge, die die Mauer entlang ablaufen und Gott preisen und Gott danken dafür, dass sie das Werk vollenden durften, für diese aufgebaute Mauer, für das, was er in ihrer Mitte getan hat. Und die beiden Dankchöre stellten sich am Haus Gottes auf, ebenso ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir. Und die Priester Eliakim, Maaseia, Miyamin, Mishaja und so weiter und so fort. Dann ließen sich die Sänger unter der Leitung von Jisrachia hören. Und sie schlachteten an diesem Tag große Schlachtopfer und freuten sich, denn Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt. Und auch die Frauen und die Kinder freuten sich und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Das Zweite, was sie geopfert haben, was sie gegeben haben, war Lobpreis und Danksagung. Und unser Gott ist ein Gott, dem der Dank gebührt. Und er schätzt es. Und er möchte, dass wir ihn anbeten. Neues Testament spricht von Lobpreisopfern. Und wieder, warum möchte Gott, dass wir ihn anbeten? Ist es, weil er sich so unsicher fühlt und er es immer wieder hören muss? Wir verehren dich, du bist toll, wir lieben dich. So wie unsere Frauen, ha? Nee, Gott ist nicht unsicher. Ich glaube, es geht ihm um uns. Er weiß, wenn wir von uns selbst wegschauen und unseren Umständen und auf ihn schauen und ihn anbeten und ihm Danke sagen, wirklich die Segnungen, die er in unser Leben gegeben hat, der Reihe nach durchzugehen und ihm zu danken. Das ist eine wunderbare Methode, um sich von Depression zu befreien, wenn man im Loch drinnen ist. Mach dir eine Liste, schreib dir alles auf, womit Gott dich gesegnet hat. Wow, ich sitze nicht nackt da. Danke Gott, dass ich was zum Anziehen habe. Danke Gott, dass ich sehen kann. Danke, dass ich mich bewegen kann. Danke, dass ich ein Auto habe, mit dem ich herfahren durfte. Danke für unsere Gemeinde. Danke für die Räume, wo wir uns treffen dürfen. Danke für die Menschen, die du in mein Leben gestellt hast. Gott hat uns so reich gesegnet. Danke für das Haus, was wir über unserem Kopf haben, oder das Dach zumindest. Danke für meine Gitarre, für mein Keyboard, für meinen CD-Spieler, für meinen Herd. Für das Essen, was wir haben. Danke Gott, wir sind so gesegnet. Und du kannst anfangen, Gott zu danken und ihn zu preisen dafür. Und weißt du, was das Resultat sein wird? Das, was wir hier lesen. Gott hatte sie mit großer Freude erfüllt und die Frauen und die Kinder freuten sich und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Alle freuten sich. Männer freuten sich und die Frauen und die Kinder mit ihnen und da haben alle Freude, wenn sich die mitfreuen. Alle sind mit Freude erfüllt. Der Herr hat ihnen das gegeben. Wir können nicht unser Herz ändern, aber wir können unsere Gedanken neu ausrichten, unsere Sicht ändern. Wir können von uns wegschauen auf Gott. Und wenn wir auf Gott schauen und wenn wir unser Denken ändern, dann wird Gott unser Herz ändern. Und er wird uns füllen mit der Frucht seines Geistes. Und sie schlachteten Schlachtopfer. Das war das Dritte, was sie geopfert haben. Brachten ganz praktisch materiell, haben beigesteuert zum großen Potluck, würden wir heute sagen. Und wieder geben ist seliger als nehmen. Sie haben gegeben und Gott füllt sie mit seiner Freude. Vers 44, und es wurden an diesem Tag Männer eingesetzt zur Aufsicht über die Kammern, für die Vorräte, die Hebopfer, die Erstlinge und die Zehnten, um in ihnen die gesetzlichen Anteile für die Priester und die Leviten von den Feldern zu sammeln. Denn Juda hatte seine Freude an den Priestern und an den Leviten, die im heiligen Dienst standen. Die haben sich gefreut, die haben gesagt, Gott, das ist so gut, dass du uns hier Menschen, Diener geschenkt hast, die am Heiligtum für uns wirken, die uns Gottes Wort verkündigen. Die eintreten für uns. Und auch die Sänger und die Torhüter taten Dienst nach dem Gebot Davids und seines Sohnes Salomo. Denn seit den Tagen Davids und Asafs, seit alter Zeit, gab es Häupter der Sänger
und Preis und Lobgesang für Gott. Und ganz Israel gab in den Tagen Serubabels und in den Tagen Nehemias die Anteile für die Sänger und die Torhüter, was ihnen Tag für Tag zukam. Die Weihgaben aber gaben sie den Leviten und die Leviten gaben die Weihgaben den Söhnen Aarons. Und so war der Tempeldienst, der Gottesdienst gut ausgestattet und das Volk war gesegnet. Also das vierte, was sie gegeben haben, war ganz praktisch materiell von ihrem Lebensunterhalt. Haben einen Teil ihres Einkommens für Gottes Reich gegeben. Auch für die Leviten, für die Vollzeitlichen würden wir heute sagen, obwohl ich das Wort überhaupt nicht mag, weil wir alle im vollzeitlichen Dienst für den Herrn sind. Alles, was wir tun, tun wir dem Herrn. Aber Gott hat manche berufen, konkret der Gemeinde zu dienen, Gottes Wort zu lehren. Und haben sie gebracht. Und es ist schwierig, drüber zu reden eigentlich, ne, wenn man selber Pastor ist. Aber Gott spricht über Geben. Und ich möchte, dass ihr heute seht, dass sie Freude dabei hatten. Ich möchte, dass ihr die Frucht davon seht. Ich glaube, wieder Gott braucht es nicht, dass wir ihm geben und seinem Reich geben. Gott könnte, wie in der Wüste, die Wachteln vom Himmel fallen lassen und Wasser aus dem Felsen. Und er könnte einfach Essen und Autos und sonst was vom Himmel fallen lassen, was die Leute im Pastoralendienst brauchen hier oder was die Missionare brauchen. Aber er wählt hier Menschen zu gebrauchen. Und ich glaube, ein Grund, warum er das tut, ist, damit wir gesegnet sind. Weil wir brauchen es zu geben. Gott hat alles. Gott sitzt nicht im Himmel und kratzt sich und sagt, ach, was soll ich tun? Mein Volk gibt nicht. Nee, Gott gehört alles. Es geht ihm um uns. Weil er weiß, Jesus hat das gesagt, wo unser Schatz ist, dort wird unser Herz sein. Und darum geht es Gott wirklich. Gott möchte unser Herz haben. Und sehr praktische Art, wie wir unser Herz geben können, ist, wenn wir von uns geben, von den Segnungen, die Gott uns gegeben hat, von unseren materiellen Dingen. Das ist eine große Gefahr. Also gerade in unserer Gesellschaft, denke ich, in unserer Kultur. Wir sind sehr materialistisch veranlagt. Du schaltest den Fernseher ein, rennt eine Werbung nach der anderen. Wir sind sehr versucht, materialistisch zu werden. Und Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Das ist gefährlich, oder? Wenn man darüber nachdenkt, oh, das ist ziemlich heftig. Du kannst nicht für dein Zeug oder für dein Geld leben und dem Herrn. Das geht nicht, sagt Jesus. Entweder du wirst den einen lieben oder den anderen lieben. Und ich denke, das ist besonders aktuell in unserer Zeit, weil wenn du für Geld oder für Materialismus, für materielle Dinge lebst, wirst du dein Herz für Gott verlieren und für Jesus. Und Jesus hat gesagt, es ist schwerer für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen, als für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen. Warum ist das so? Weil die selbstgenügsam sind. Aber es betrifft nicht nur reiche Leute. Ich denke, einer, der nichts hat, kann genauso für Geld leben oder für materielle Dinge, der kann der größere Materialist sein. Es ist eine Herzensangelegenheit. Aber Jesus stellt es ziemlich krass dar, sagt, entweder du kannst dem einen dienen oder dem anderen. Und wenn du dem einen dienst, wirst du den anderen hassen und umgekehrt. Sehr schwarz und weiß, so haben die Hebräer damals gedacht. Also ist wichtig für uns, ist aktuell für uns. Geldliebe ist die Wurzel von viel Übeln. Also ein wichtiges Thema. Und das ist Gottes Herz. Jedes Mal, wenn wir geben, dann geben wir ein Stück von unserer Selbstsucht mit. Und das ist Gottes Herz. Und jedes Mal, wenn wir in Gottes Reich investieren, und wir tun das, indem wir in die Gemeinde investieren, in unsere Geschwister, in arme und bedürftige Menschen, in Missionare investieren, jedes Mal, wenn wir investieren, Geld, unsere Zeit. Ich rede hier nicht nur über materielle Dinge, unsere Zeit, unsere Begabungen, unsere Begeisterung, unser Herz. Jedes Mal, wenn wir ein bisschen was davon geben, geben wir ein Stück von unserer Selbstsucht mit. Und unser Herz wird mehr und mehr an dem rechten Platz sein. Das stimmt, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Wenn du viele Aktien hast, wirst du sehr daran interessiert sein und jeden Tag die Aktienkurse beobachten. Und du wirst sehr deprimiert sein in diesen Tagen. Weil es gibt wenig gute Nachrichten zurzeit von der Seite der Welt. Wenn dein Auto dein Ein und Alles ist und du da viel investierst, wirst du jeden Tag polieren, weil da ist ein Herz, hast viel gegeben. Genauso ist es mit deiner Familie. Wenn du viel in deine Familie investierst, in deinen Ehepartner, wird dein Herz dort sein. Ist übrigens ein ganz praktischer Weg wieder, um das Herz an den richtigen Platz zu bekommen. Wenn du sagst, Mann, ich habe momentan kein Herz für meinen Partner und das kann passieren. Eine praktische Art, wie du es dorthin zurückbekommen kannst. Fang an zu investieren. Fang an, ihn oder sie zu verwöhnen. Überleg dir, mach dir eine Liste von 10 praktischen Dingen, wie du ihm oder ihr eine Freude machen kannst. Und fang an, es zu tun. Investier. Und dein Herz wird folgen. Wenn dein Herz ein bisschen kalt geworden ist, Gott gegenüber oder dem Reich Gottes gegenüber oder für die Verlorenen, wenn wir Gottes Herz nicht so haben, was kann man tun? Wir haben die erste Liebe verloren. Was sagt Gott uns in der Offenbarung? Er sagt, tu Buße und fang an, wieder die ersten Werke zu tun. Fang an, wieder zu investieren. Fang an zu geben von deiner Zeit, von deinem Besitz. Fang an, rauszugehen, Menschen von Jesus zu erzählen, selbst wenn es eine Überwindung ist. Aber wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Ein ganz praktisches Prinzip. Also es ist wichtig. Wichtig, dass wir Geber sind. Jeder Christ sollte ein Geber sein, im weitesten Sinn des Wortes. Und ich möchte ein paar Prinzipien anschauen in Gottes Wort, wenn wir bei dem Thema sind. Zuerst lese ich euch vor aus 2. Mose, Kapitel 35, Vers 29. Da ist es, die Söhne Israel, alle Männer und Frauen, deren Herz sie antrieb, zu dem ganzen Werk beizutragen, das zu tun der Herr durch Mose geboten hatte, brachten dem Herrn eine freiwillige Gabe. Es soll freiwillig sein. Und ja, im Alten Testament gab es den Zehnten, der war verpflichtend, aber vor allem möchte der Herr freiwillige Gaben. Wird wiederholt im 2. Korinther. Da heißt es, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Wir wollen niemanden manipulieren, hier zu geben, niemanden unter Druck setzen. Deswegen steht hinten ganz still und heimlich eine Spendenbox. Und wer geben möchte, wer Gott mit seinem Besitz anbeten möchte, kann da was reinschmeißen oder einfach überweisen. Wir kontrollieren das nicht. Ich weiß nicht, wer wie viel gibt. Zwischen dir und Gott. Ist nicht zwischen mir und Gott, ist nicht zwischen dir und der Gemeinde, es ist zwischen dir und Gott. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht aus Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Wenn du nicht mit Freude geben kannst, bitte gib nicht. Gott braucht es nicht, Gott will es nicht. Wenn wir ihm nicht mit Freude dienen können, dann ist es besser, wir bleiben daheim und gehen auf unsere Knie, bis wir das richtige Herz haben. Ich finde es kein gutes Zeugnis, wenn Christen rumlaufen, als hätten sie Zitronensaft oder Gurkensaft getrunken. Oh, ich bin Christ. Oh Mann, ich diene dem Herrn. Was für eine Last das ist. Ich hasse es, wenn Leute gerade im pastoralen Dienst, im Gemeindedienst immer am Jammern sind. Oh, Dienst ist so hart und wie schwer und Kein Wunder, wenn die Nicht-Christen dann sagen, wenn das Christentum ist, dann mache ich lieber was anderes mit meinem Leben. Wenn Nachfolge Jesu so eine traurige, schwere Sache ist, nee, es ist wunderbar, dem Herrn zu dienen. Guckt euch die Freude an von diesen Leuten, die ihm dienen mit dem richtigen Herzen.
Ich glaube, es ist nur eine Last, wenn wir die falsche Ausrichtung bekommen, wenn wir unseren Blick von Gott abwenden und anfangen, für was anderes zu leben. Versuchen, reich zu werden oder materielle Dinge oder für Anerkennung von Menschen. Solche Dinge. Und dann bekommen wir das nicht und dann werden wir missmutig. Keiner sieht, was ich mache. Wenn Gott sieht es und er wird dich belohnen, preis dem Herrn, wie wunderbar es ist, freigesetzt zu sein für diese Art von Dienst. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Seht ihr, es ist Gottes Gnade. Wir geben, Gott gibt uns Gnade und wir werden gesegnet dabei. Also erst ist es, soll freiwillig sein. Bitte, keiner soll sich gezwungen fühlen. Ja, wir haben Bedürfnisse. Wir müssen Miete zahlen, wir haben Unterhaltskosten, wir wollen Missionare unterstützen, wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Wir müssen Material einkaufen zum Putzen und CDs und Kassetten und Computer, so Zeug, um das am Laufen zu halten, was wir tun. Fernsehsendungen. Wir wollen Events wie Jesus Night unterstützen und Praiseland, und in einer Welt wie dieser kostet es alles Geld. Aber es soll freiwillig sein. Kein Zwang. Und das ist das Wunderbare. Gott kann es vom Himmel fallen lassen, aber er will uns gebrauchen, damit wir gesegnet werden in dem Prozess. Zweite Bibelstelle, zweite Prinzip, im Psalm 41, Vers 2. Da heißt es: Glücklich, wer Acht hat auf den Geringen. Am Tag des Übels wird der Herr ihn erretten. Der Herr wird ihn bewahren und ihn am Leben erhalten. Er wird glücklich gepriesen im Lande. Gib ihn nicht der Gier seiner Feinde preis. Der Herr wird ihn stützen auf dem Siechbett. Sein ganzes Lager wandelst du um in seiner Krankheit. Gott hat ein Herz für die Geringen. Für die Menschen, denen es schlicht und einfach schlecht geht. Die arm sind, die arbeitswillig sind, aber keinen Job bekommen können, die so krank sind, dass sie nicht arbeiten können, die Witwen und die Waisen. Lest die Prophetenbücher, die kleinen Propheten. Ein Grund, warum Gott das Volk Israel gerichtet hat, war, weil sie die Armen und die Witwen und die Waisen aus den Augen verloren haben, die Menschen, die in Not sind. Und Gott möchte uns gebrauchen, um ihnen zu dienen. Und seht hier, was er sagt: Glücklich, wer Acht hat auf den Geringen. Und da sind große Verheißungen dran. Wenn du Menschen gibst, denen schlechter geht als dir, wieder, nicht nur materiell, sondern vielleicht auch deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, deine Begabungen, wenn du in so Menschen investierst, ist hier eine Verheißung von Gott, dass Gott dich von Übel erretten wird. Er wird dich beschützen. Er wird dich versorgen, sogar wenn du krank bist, wird er dir dienen und deine Krankheit verwandeln. Das ist eine Verheißung, die Gott gegeben hat. Gott hat ein Herz für die Armen, die nichts haben, die Menschen, die leiden. Und ich denke, das ist ein Bereich, wo wir als Gemeinde auch wirklich noch wachsen können. Mir liegt es am Herzen. Ich wünsche mir, dass wir mehr soziale Dienste tun können, rausgehen können. Es gibt so viel zu tun. Einsame Menschen im Altersheim, einfach jemanden besuchen, ins Krankenhaus zu gehen, mit Leuten zu beten. Penner, die auf der Straße rumhängen. Jugendliche, die vernachlässigt sind von ihren Eltern. Ich sehe die überall hier rumhängen. Ich habe nach wie vor ein Herz, dass wir einen Jugendkeller hier haben, wo wir diesen Jugendlichen dienen können. Leute, die vielleicht wirklich wenig haben, die wir füttern können. Oder wenn es nur ist, einer alten Frau Holz machen helfen oder sowas. Vielleicht können wir miteinander überlegen. Überlegt mit. Kennt ihr jemanden, der wirklich in Not ist? In eurer Umgebung. Vielleicht wäre das ein Punkt, da wirklich anzusetzen und zu sagen, wir fangen da an mit den Leuten, die wir kennen.
Und vielleicht können wir das sammeln nächstes Mal und wirklich konkrete Aktionen planen. Und wirklich, wenn es nur ist, einer überforderten alten Frau die Wohnung putzen zu helfen, Putzteam zusammenzustellen und hinzufahren. Oder einer alleinerziehenden Mutter, die hin und vorne nachkommt. Einfach zu sagen, hey, verbring einen schönen Nachmittag mit deinem Kind und wir putzen dir die Wohnung. Oder einer alten Frau Holz zu machen. Oder einkaufen zu gehen, ein Fresspaket zu kaufen, zusammenzulegen und einzukaufen. Überlegt euch, wo gibt es Nöte in unserer Stadt? Wo können wir ansetzen? Wo können wir dienen? Ich glaube, Gott hat ein Herz für diese Menschen. Und wenn ich diese Bibelstelle lese, ich glaube, Gott segnet die Gemeinden, die ein Herz haben für diese Menschen. Waisenkinder unterstützen. In Indien, in Rumänien, wo immer, überall gibt es Not. Wo können wir uns beteiligen? Mein Herz ist es, dass wir dahin wachsen als Gemeinde, dass wir mindestens einen Zehnten von allen Einnahmen geben können in die Mission und für den Dienst an anderen Menschen. Dass nicht so viel von unserem Budget einfach nur unsere Unterhaltskosten auffrisst, sondern dass wir wirklich dahin wachsen. Und vielleicht ist es wichtiger, als unsere Räume neu auszumalen, wirklich zu geben. Menschen zu unterstützen, die das Evangelium verkündigen. Oder wirklich in Bedürftige zu investieren. Ich glaube, das sind so Bereiche, wo wir als Gemeinde noch viel mehr nach außen schauen müssen. Nicht nur auf uns selbst. Drittes Prinzip. Sprüche 11, Vers 24. Da ist es, da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Was immer das heißt, mehr spart als recht ist. Kann jeder den Heiligen Geist fragen, was es für ihn persönlich bedeutet. Ich meine, wir alle haben unsere Ausgaben, unsere Familien müssen essen. Wir haben Rechnungen zu bezahlen. Aber was möchte der Herr, dass wir geben darüber hinaus? Da ist einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht ihm nur zum Mangel. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Und in 2. Korinther 9 diese Stelle, da sagt der Herr, das sage ich aber, wer sparsam sät, es geht hier um geben, in diesem Fall Geld geben, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Gott sucht offensichtlich nach Menschen, die Geber sind, um sie beschenken zu können. Das ist ein Prinzip hier. Er sagt, wer mehr gibt, dem wird mehr bekommen. Und ich kann euch das nicht mathematisch total beweisen, aber es ist so, es ist ein Prinzip von Gott. Ich glaube, Gott macht sich eins mit Menschen, die sich mit seinem Herzen eins machen. Gott ist ein Geber. Und wenn wir geben, er ist ein selbstloser Geber, wenn wir selbstlos geben, dann haben wir sein Herz. Und daran hat Gott Freude. Und solche Menschen kann er beschenken, weil er weiß, sie werden seine Geschenke zum Richtigen einsetzen. Sie haben sein Herz. Genauso wie Gott ist Liebe. Ich glaube, Gott wird Menschen segnen und gebrauchen, die sein Herz haben, die sich einfach eins machen mit ihm und die andere Menschen lieben. Wir haben ein Prinzip hier. Gott sagt, wer segensreich gibt, wird segensreiche ernten. Wer sparsam gibt, wird sparsam ernten. Und da ist einer, der ausstreut und der kriegt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und da ist einer, der mehr zurückhält als richtig ist. Der denkt, ach, behalt lieber was fest und es gereicht ihm nur zum Mangel. Ich kann es bezeugen, ich habe noch nie dem Herrn gegeben, ohne dass er mich versorgt hat. Gerade in Situationen, wo du dir denkst, ah, kann ich mir es wirklich leisten, ins Reich Gottes zu geben. Und du tust es und von irgendwoher kommt plötzlich ein Geschenk oder Geld oder ein Kuvert im Postkasten. Gott ist total treu. Ich denke, ihr könnt es auch bezeugen aus eurem Leben, wenn ihr wirklich zurückdenkt. Gott wird nicht unser Schuldner sein. Malachi, ein vierter Punkt. Stelle, die alle kennen, da predigen alle Prediger immer drüber. wenn es um Geben geht. Da sagt der Herr, darf ein Mensch Gott berauben? Oh, oh. Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Volk Israel hat damals 10% automatisch dem Herrn gegeben. Und es war nur ein Teil. Dann gab es noch die Erstlinge und es gab die Hebopfer, die freiwilligen Gaben. Also in Wirklichkeit haben die mehr gegeben. Vielleicht 20-30%, wer weiß. Das Reich Gottes hat einen großen Stellenwert gehabt bei ihnen. Das ist eine Prioritätsfrage. Auch in ihren Investitionen. Viele Christen haben diese Einstellung nicht mehr. Wir denken so an Kirchensteuer in den Dimensionen, 1-2% und das wird vom Staat eingezogen, da habe ich eh nichts damit zu tun. Das ist nicht, wie die Leute damals gelebt haben und ich glaube, es ist auch nicht Gottes Herz. Und wieder, es geht Gott überhaupt nicht um den absoluten Betrag. Jesus saß da und hat zugesehen, die Leute, die ihre Kohle in den Opferkasten reingeschmissen haben und da war diese arme Witwe, die hat Pfennig reingeworfen. Und Jesus hat gesagt, diese Frau hat mehr gegeben als alles anderen. Deswegen, denke ich, war es im Alten Testament kein absoluter Betrag, sondern ein Prozentsatz. Aber es war ein Prozentsatz, der was Wesentliches ausgemacht hat, oder? 10, 20, 30% ist ein guter Teil. Das spürt man, oder? Ich glaube, das ist, wie wir geben sollten. Und wieder, es gibt keine Beträge, es gibt auch überhaupt keine Verpflichtungen in dem Sinn uns gegenüber. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber ich glaube, egal wie hoch unser absolutes Einkommen ist, das, was wir Gott zurückgeben, ist ein Zeichen von Vertrauen. Wir geben Gott zurück. Und es geht wieder nicht nur um Geld, es geht um unsere Zeit. Ich denke an Teil von unserer Zeit, ein guter Teil von unserer Zeit soll dem Herrn gewidmet sein. Es geht um unsere Gaben. Gott sagt, ihr beraubt mich. Finde ich interessant. Gott nimmt es irgendwie persönlich, wenn wir keine Geber sind. Und er sagt, mit einem Fluch seid ihr verflucht, aber mich beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher an. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Bringt es alles ins Vorratshaus, da in den Tempel, damit Nahrung in meinem Haus ist. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem christlichen Ökonomen, ein Amerikaner, und der hat ausgerechnet, wenn nur alle Christen in Amerika, die sich als wiedergeborene Christen bezeichnen, als bekehrte Christen, wenn die alle nur auf dem Level des Alten Testaments leben würden und 10% ihres Einkommens ins Reich Gottes investieren würden, der Gemeinde geben würden. Und er hat ausgerechnet, dann wären alle Gemeinden perfekt versorgt mit Gebäuden und Mitarbeitern und allem, was sie brauchen. Alle Missionare werden perfekt versorgt. Und die Gemeinde Jesu könnte alle armen Menschen dieser Welt speisen und versorgen. Nur die amerikanischen Christen. Wow. Ich meine, was könnte der Herr tun, wenn wir wirklich alle so radikal leben würden? Was wäre das Zeugnis der Gemeinde Jesu in dieser Welt, wenn wir es wirklich zur Priorität machen würden in unserem Leben? Und ich möchte, dass ihr hier wieder seht, der Herr sagt eigentlich, gib mir einfach eine Chance. Er sagt, prüft mich doch darin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und er wird den Fresser bedrohen, die Heuschrecken zurückhalten, dass der Erdboden fruchtbar ist. Das war eine Agrargesellschaft, davon haben die gelebt. Der Weinstock wird nicht fruchtleer bleiben und alle Nationen werden euch glücklich preisen. Und ihr werdet das Land des Wohlgefallens sein. Frag mich, ob das passieren würde mit der Gemeinde Jesu. Ob die Nationen, ob die Heiden uns glücklich preisen würden, wenn wir alle Armen in Deutschland hier versorgen könnten. Und wir sagen könnten, vergiss den Sozialstaat. Wir, die Gemeinde Jesu, wir sind der Sozialstaat. Wow, oder? Evangelistisches Potenzial bis zum Gehtnimmer, glaube ich. Und das Herz des Herrn, der Herr sagt, gib mir einfach eine Chance, dich zu segnen. Gib mir eine Chance. Prüf mich. Probier es einfach mal aus. Und wenn es nicht funktioniert, kannst du es wieder lassen, aber probier es mal aus. Ja, da ist eine Riesenverheißung hier dran. Matthäus 25, da sagt Jesus diese Begebenheit von dem letzten Gericht und er spricht davon, der König wird zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen. Ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisen dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Und wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, hat er mir getan. Gott schon im Alten Testament gesagt, das ist wahre Religion, das ist wahrer Gottesdienst, diesen Leuten zu dienen. Und ich möchte, dass wir eine gehende Gemeinde sind. Gottesdienst ist nicht, dass wir hier zusammensitzen, einmal in der Woche und unseren schönen, frommen Club haben und uns wohlfühlen. Gottesdienst hat mit Geben zu tun. Und Jesus wieder, er nimmt es persönlich. Gott nimmt es persönlich, wenn wir nicht geben, aber er nimmt es genauso persönlich, wenn wir geben. Und er sagt, du hast es mir getan. Nur als letzte Schriftstelle, Apostelgeschichte 10. Da sehen wir einen Heiden. Cornelius. Einer, der gar kein Christ ist, im heutigen Slang oder auf heute übertragen. Und dieser Cornelius sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und er ist der erste Heide, dem das Evangelium gepredigt wird. Gott sagt zu diesem, der ihm noch nicht mal nachfolgt, aber er sprach, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Gott ist es aufgefallen, da ist einer, der ein gebendes Herz hat. Und Gott hat sich gesagt, ich werde ihn segnen. Sogar bei den Heiden fällt es ihm auf. Finde ich interessant. Geben ist seliger als nehmen. Wenn wir Geber sind, wird der Herr uns geben und er wird nicht unser Schuldner sein. Und was er vor allem will, natürlich, ist unser Herz. Darum geht es ihm wirklich. Er will dein Herz ganz. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Also ein Kapitel voll geben. Und es ist Freude da im Volk. Und es ist Segen da. Und es ist okay, wenn ich noch 10 Minuten Zeit nehme, um das letzte Kapitel durchzumachen. Ja. An jenem Tag wurde das Buch des Mose vor den Ohren des Volkes vorgelesen und man fand darin geschrieben, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Versammlung Gottes kommen sollte für ewig. Denn sie waren den Söhnen Israel nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen und hatten Bileam gegen sich gedungen, sie zu verfluchen. Aber unser Gott hatte den Fluch in Segen verwandelt. Und es geschah, als sie das Gesetz hörten, da sonderten sich alles Mischvolk von Israel ab. Das Mischvolk waren diejenigen, die zwar mitgezogen sind mit Israel, aber die nicht wirklich konvertieren wollten zum lebendigen Gott. Das waren so irgendwie Leute, die noch in der Welt leben wollten, geistlich gesprochen, aber irgendwie mit dabei sein wollen. Wir wollen Teil sein, wir kommen im Gottesdienst, aber Jesus nachfolgen wollen wir nicht wirklich. Und sie haben sich abgesondert. Wieder. Haben letztes Mal drüber gesprochen, weil es hier nicht in die Tiefe gehen. Gott möchte, dass wir ihm ganz nachfolgen, mit ganzem Herzen, dass wir uns absondern von diesen Sünden, von diesen Dingen der Welt, die unser Herz noch im Griff haben. Vers 4, vor dem aber hatte der Priester Eliaschib, der über die Zellen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobia, diesem eine große Zelle hergerichtet. Vor dem hatte man dort die Speisopfer gelagert, den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Mus und Öl, also die Anteile für die Leviten und die Sänger und die Torhüter und die Hebopfer der Priester. Bei all dem war ich aber nicht in Jerusalem gewesen, denn im 32. Jahr unter Sastas des Königs von Babel war ich zum König gekommen und hatte mir erst nach Verlauf einer längeren Zeit vom König Urlaub erbeten. Als ich nun nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Unrecht, das Eliaschib zugunsten von Tobia getan hatte, als er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes hergerichtet hatte. Also folgende Situation. Nehemia ist für einige Jahre zurückgegangen, um dem Perserkönig zu dienen, oder König von Babel, war, egal, da gehen wir jetzt nicht rein, wer das genau weiß, in dem Kontext nicht wichtig, sonst wären wir nicht wirklich fertig. Auf jeden Fall, er war weg. Und während er weg war, ist das Volk wieder genau in die Sachen zurückgefallen, wo sie im Kapitel 10 gesagt haben, wir treten in einen Bund ein. Wir versprechen dir, Gott. Wir werden uns absondern von den Heiden. Wir werden den Zehnten geben. Wir werden den Sabbat halten. All diese guten Vorsätze. Und hier ein paar Jahre später sind sie wieder zurückgefallen in das Alte. Kommt euch das bekannt vor? Kann das passieren? Ist das euch schon mal passiert, dass ihr euch vorgenommen habt, ja, Herr, ich mache einen Bund mit dir, ich werde früher aufstehen, ich werde stille Zeit halten, ich werde jede Woche einen Bibelvers auswendig lernen, das ist so ein Vorhaben, was ich immer wieder neu angehe. Gott, ich werde treu geben, ich mache einen Bund mit dir. Und dann ein Jahr, eine Woche später, fallen wir wieder zurück. Vielleicht sogar in Kompromisse mit der Welt, in Dingen aus unserem alten Leben. Als wir zuerst zum Glauben kamen, waren wir voll straight, haben gesagt, hey, pff, was Mist ist, was mein Denken versaut, das gucke ich mir nicht an. Und dann, oh ja, ist ja nur eine perverse Szene in dem Film oder oh, ein bisschen Blut, sind nur 20 Leute gestorben und gemeuchelt worden, ist nicht so schlimm. Und wir lassen dieses alte Zeug, was unser Denken eigentlich versaut, wieder ein bisschen zurückwandern. Ist leider Gottes so, oder? Dass wir immer wieder unsere Beziehung mit dem Herrn erneuern müssen. Wenn wir ehrlich sind, oder? In meinem Leben ist es so. Leider Gottes, unser geistiges Leben sollte ein stetiges Wachstum sein, wo wir immer näher zu Herrn hinwachsen, immer radikaler sind, immer mehr hingegeben. Aber die Wahrheit ist, dass wir alle wohl schon Zeiten erlebt haben, wo wir ein bisschen gleichgültig werden, wieder zurückfallen, ein bisschen Kompromisse eingehen, bequem werden, so diese erste Liebe verlieren. Und das, was hier passiert ist. Und der Priester hat sogar dem Tobia eine Zelle im Tempel gegeben. Erinnert ihr euch noch, wer Tobia war? Der Ammoniter, der war einer, der sich total gewehrt hat und gegen den Mauerbau gestanden ist. Der versucht hat, es mit allen Mitteln abzuhalten, mit allen Mitteln Gottes Werk zu widerstehen. Und jetzt wohnt er hier im Tempel, hat sich angeschlossen. Kann es passieren, dass die Welt sich uns wieder anschließt, so schön langsam über die Jahre? Und Nehemia kommt jetzt zurück und räumt wieder auf. wird das sehr radikal tun. Im Vers 8, das missfiel mir sehr. Und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. Da sind die Unterhosen aus dem Fenster geflogen und sein ganzer Kram, seine Stereoanlage, sein Fernseher, alles rausgeworfen. Dann befahl ich, dass man die Zelle reinigen sollte, und man brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch, wieder hinein. Das nächste, wo sie wieder zurückgefallen sind, in Vers 10. Und ich erkannte, dass die Anteile für die Leviten nicht gegeben worden waren, sodass die Leviten und die Sänger, die den Dienst taten, davongelaufen waren, jeder auf sein Feld. Also sie sind nicht treu gewesen im Geben oder nicht treu geblieben, sollten wir sagen. Sie waren sie ja. Sind wieder mehr zu Nehmern geworden als zu Leuten, die geben. Und was passiert ist, die Priester, die Leviten, die Pastoren, wenn wir es auf heute umlegen, die Vollzeitlichen konnten es sich nicht mehr leisten, vollzeitlich in diesem pastoralen Dienst zu wirken. Und sie sind zurückgegangen und haben sich einen Job gesucht, sind wieder zurück auf die Felder gegangen. Und hier, das Lehren des Wortes wurde vernachlässigt, der Dienst im Tempel, die Anbetung. Und das hat dem Volk vorher schon geschadet. Ne? Es ist wieder das Ding, wenn wir geben, werden wir gesegnet, wenn wir nicht geben, dann fehlt uns was. Was hier gefehlt hat, war der Dienst im Tempel, Wort Gottes, Anbetung. Und das ist auch sowas, oder? Wir sind der Tempel Gottes. Wenn du merkst, dass dein Herz lau wird und du eigentlich nicht mehr wirklich ein Herz hast, Gott anzubeten und nicht wirklich hungrig bist mehr nach Gottes Wort, lieber was anders machst, das sind so Warnzeichen. Das zeigt mir persönlich, wenn ich das merke bei mir, dann bin ich am Absteigen. Dann muss ich umkehren, wieder zurückgehen, die ersten Werke tun, den Herr wieder ganz neu suchen. Da zog ich die Vorsteher zur Rechenschaft und sagte, warum ist das Haus Gottes verlassen worden? Und ich versammelte sie und wies ihnen wieder ihren Platz an. Und ganz Juda brachten den Zehnten vom Getreide und Most und Öl zu den Vorratskammern. Und ich bestimmte als Schatzmeister über die Vorräte den Priester Schelemia und den Schreiber Zadok und Petaja von den Leviten und ihnen zur Seite Hanan, den Sohn Sakurs, des Sohnes Matanias. Denn sie galten als zuverlässig und ihnen oblag es, ihren Brüdern zuzuteilen. Und dann betet er, gedenke dafür meiner, mein Gott, und lösche meine guten Taten nicht aus, die im Haus meines Gottes und an diesen Aufgaben erwiesen habe. War eine schwierige Herausforderung. Ich meine, ist nicht einfach, hier gegen das ganze Volk zu gehen und Leute zurechtzuweisen, war sicher nicht allzu beliebt. Er sagt, gedenke meiner Gott. Er hat es nicht für das Volk getan, er hat es für den Herrn getan. Alles, was ihr tut, tut als dem Herrn. Und er wird euch belohnen, Kolosser 3. Und Vers 15, in jenen Tagen sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Kälte traten und Getreidehaufen einbrachten und auf Esel luden und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hineinbrachten. Haben den Sabbattag vernachlässigt. Nichts schlecht dabei zu kaufen und zu verkaufen, Handel zu treiben. Aber 6 Tage sollst du arbeiten, einen Tag sollst du ruhen. Das ist gut für uns, so zu leben. Wieder Gottes Segen in dem Ganzen. Aber sie haben es vernachlässigt. Die haben sich gedacht, ich mache 6 Tage gutes Geschäft, was, wenn ich noch den 7. Tag auch arbeite? Am Sonntag noch Zusatzjob einnehmen, dann kann ich noch mehr haben. Sind wieder habsüchtig geworden. Das war auch Sache des Vertrauens eigentlich. Einen Tag zu ruhen, Gott zu vertrauen, dass er versorgt. 6 Jahre gearbeitet, ein Jahr haben die Felder geruht, das 7. Jahr. Noch ein größerer Glaubensschritt. Gott zu vertrauen, dass er versorgen wird. Und sie sind wieder in diesen Materialismus zurückgefallen, sage ich. Aber wenn ich jetzt nicht die Zeit für den Herrn nehme und in Gottesdienst komme oder nicht so viel Zeit für stille Zeit oder Bibelstudium aufwende, dann könnte ich noch mehr Kohle machen und haha. Kann uns das passieren? Wer ist unser Sabbat? Hebräerbrief, unsere Sabbatruhe ist Jesus. Bleibt in mir, sagt Jesus in Johannes 15. Fangen wir an, unsere Zeit mit Gott zu vernachlässigen, wegen anderer Dinge. Ist auch ein Warnzeichen. Und ich warnte sie an demselben Tag, an dem sie die Lebensmittel erkaufen. Auch Tyrer wohnten darin und sie brachten Fisch und allerlei Waren herein und verkauften sie am Sabbat den Juden. Und zwar in Jerusalem. Also die Heiden haben jetzt Business gemacht mit den Juden. Da zog ich die Edlen von Juda zur Rechenschaft und sagte zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt? Haben eure Väter nicht ebenso gehandelt, sodass unser Gott all dies Unheil über uns und über diese Stadt brachte? Und ihr steigert die Zornglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Sagt, Leute, ihr habt doch erfahren, wenn ihr so lebt, deswegen ist die ganze Gesellschaft den Bach runtergegangen und deswegen habt ihr im Kapitel 10 Buße getan, weil ihr gemerkt habt, es ist besser zu geben als zu nehmen. Es ist gesegneter. Und es geschah, sobald die Tore Jerusalems vor dem Sabbat dunkel wurden, befahl ich, dass die Torflügel geschlossen würden. Und ich befahl weiter, dass man sie bis nach dem Sabbat nicht öffnen sollte. Und einige von meinen Dienern stellte ich an den Toren auf, damit keine Last am Sabbattag hereinkäme. Da übernachteten die Händler und die Verkäufer von allerlei Ware draußen vor Jerusalem einmal und zweimal. Und ich warnte sie und sagte zu ihnen, warum übernachtet ihr gegenüber der Mauer? Jetzt schreit er hier von der Mauer runter die Leute an. Wenn ihr das noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Und das war nicht zum Gebet. Von dieser Zeit an kamen sie nicht mehr am Sabbat und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigen und als Wächter in die Tore kommen sollten, damit man den Sabbattag heilig halten könne. Auch das gedenkt mir, mein Gott, und blicke mitleidig auf mich nach der Größe deiner Güte. Erwartet wieder von Gott seinen Lohn, nicht von Menschen. Vers 23, nächster Kompromiss. Auch sah ich in jenen Tagen die Juden, die aschdodische, ammonitische und moabitische Frauen geheiratet hatten. Und die Hälfte ihrer Kinder redete aschdoditisch. Keines von ihnen konnte jüdisch reden, sondern nur in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Da ging ich mit ihnen ins Gericht. Und ich verfluchte sie und schlug einige Männer von ihnen und raufte ihnen die Haare aus. Was hier sehr nachhaltig, ne? Und ich beschwor sie bei Gott, wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen gebt und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne für eure Frauen nehmt. Hat Gott sich ihretwegen nicht schon Salomo, der König von Juda, versündigt? Und einen König wie ihn hat es unter den vielen Nationen nicht gegeben und er war geliebt von seinem Gott. Und so hatte Gott ihn zum König über ganz Israel gesetzt. Doch auch ihn haben die ausländischen Frauen zur Sünde verleitet, zum Götzendienst. Und das ist, was so oft passiert. Wenn wir unsere Kinder ein Nichtchristen heiraten lassen oder nur eine Beziehung haben lassen, dann ist es dieser Kompromiss. Und so oft ist es, dass der nichtchristliche Partner den Christlichen zum Götzendienst verführt. Zum Materialismus, falsche Prioritäten. Ich meine, die können nicht anders. Wir haben letztes Mal drüber geredet. Wir gehen auch da nicht in die Tiefe. Gehen nicht mit Ungläubigen unter das gleiche Joch. Wenn du schon verheiratet bist und du bekehrst dich und jetzt bist du gläubig und dein Mann ungläubig, ist was anderes. Dann sagt der Herr in 1. Korinther 7, wenn er gewillt ist, mit dir zu leben, mit einem Nachfolger Jesu zu leben, dann lebe in ihm. Versuche ihn ohne Worte zu gewinnen durch deine guten Taten, die du ihm untertan bist. Aber wenn du Single bist, soll es nie einen Nichtchristen heiraten. Gottes Wort ist da ganz klar. Wieder, Gott will uns beschützen, weil sie verleiten uns zur Sünde, zum Kompromiss, zum Götzendienst. Muss man nun von euch hören, dass ihr ganz das gleiche große Unrecht begeht, treulos gegen unseren Gott zu handeln, dadurch, dass ihr ausländische Frauen heiratet? Und im Neuen Testament geht es nicht um Nation oder Rasse oder irgend sowas, es ist nichts Rassistisches, es geht um geistliche Einheit. Und einer von den Söhnen Jadas, des Sohnes Eliaschibs, des hohen Priesters, war der Schwiegersohn des Horoniters Sanballat, den jagte ich von mir weg. Der Sanballat war der zweite böse Kerl, der ihnen so viel Widerstand geleistet hat. Und die haben sich verschwägert mit ihm. Und er jagt ihn von ihm weg. Gedenke es ihnen, mein Gott, wegen der Verunreinigung des Priesteramtes und des Bundes der Priester und der Leviten. Gott, du kümmere dich drum. So reinigte ich sie von allem Ausländischen, und ich bestellte die Dienstordnungen für die Priester und die Leviten auf, für jeden in seinem Arbeitsbereich. Und für die Lieferung des Brennholzes zu bestimmten Zeiten und für die Abgabe der Erstlinge, gedenke meiner Gott zum Guten. Also hat wieder aufgeräumt, das Volk wieder gesäubert von den Kompromissen und brauchen immer wieder, glaube ich, Zeiten in unserem Leben, wo wir mal Kosten überschlagen und unser Leben wirklich ehrlich anschauen und wieder reinen Tisch machen und umkehren. Und wieder von Gebern, auch von Nehmern zu Gebern werden. Denn Geben ist seliger als Nehmen. Ich lese euch zum Abschluss noch diesen einen Zeitungsartikel, den ich auch schon mal kurz erwähnt habe vor. Da heißt es, US-Forscher zeigt in mehreren Experimenten, Geld steigert nur dann das psychische Wohlbefinden, wenn man es für Geschenke oder Spenden ausgibt. Die Welt kommt drauf, dass das, was Gottes Wort uns sagt, stimmt. Ich lese nicht das Ganze. Aber hier ist es, dass die Experimentenpsychologen fast gar keinen Zusammenhang zwischen Glück und Geld finden können. Menschen, deren Einkommen sich in den letzten 10 Jahren signifikant erhöht hat, fühlen sich im Durchschnitt nicht glücklicher als solche, deren Budget gleich geblieben ist. Nur am unteren Ende der Skala gibt es eine Korrelation. Armut, die die Existenz unsicher macht, drückt schon auf das Lebensglück. Also kann man sich Glück wohl nicht kaufen. Doch, sagen Psychologen um Elizabeth Dunn, University of British Columbia in Kanada, wenn man das Geld für andere ausgibt. Das schlossen sie zunächst aus der Befragung von 632 Amerikanern, die Angaben, wie viel Geld sie monatlich für sich selbst und für andere, Klammer Geschenke und Spenden für gute Zwecke, verwendeten. Dazu sollten sie angeben, wie glücklich sie sich fühlten. Ergebnis, wie viel man sich selbst gönnt, korreliert nicht mit dem Glücksempfinden, der Betrag der Ausgaben für andere sehr wohl. Und dann haben sie das noch mit verschiedenen anderen Studien bestätigt. Wie das gleiche Ergebnis, nur Spenden und Schenken erhöht das Glücksgefühl. Diese Auswirkungen karitativer Tätigkeit auf die Befindlichkeit wird freilich schwer unterschätzt. Stimmt wohl, hä? Das stellten die Psychologen in einer zusätzlichen Befragung fest. Wenn man steigenden gesellschaftlichen Reichtum in steigendes Glück übersetzen wolle, schreiben sie abschließend, dann empfehle es sich, die Leute dazu zu ermutigen, in andere statt in sich selbst zu investieren. Interessant, ha? Das, was Jesus uns schon die ganze Zeit sagt. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Ich danke dir für dieses Buch Nehemia, wo wir wirklich so viel Praktisches gelernt haben. Wirklich so viel über Hingabe und wie unser Leben auch richtig und gut funktionieren kann. Und Vater, ich möchte beten, dass du es uns jeden Einzelnen persönlich machst. Herr, dass du uns überführst, wo wir selbstsüchtig sind und wo wir geizig sind mit unseren Besitz, mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, dass du uns ermutigst, wo wir es gut tun, Herr, und dass du uns zeigst, Herr, Menschen, denen wir dienen können, auch als Gemeinde, Herr. Ich bitte dich, dass wir persönlich wachsen können und dass wir auch als Gemeinde immer mehr in das hineinwachsen können, was du für uns hast, Herr, dass wir nicht selbstsüchtige, bequeme Christen sind, sondern wirklich Menschen, die von dir gebraucht werden, die ein Zeugnis sind für dich in der Welt. Und es ist schön, Herr, dass das Nebenprodukt davon Glück ist und Freude, wie wir gesehen haben. Halt uns nah bei dir, Jesus, und hilf uns, unsere Prioritäten einfach klar zu haben. Und hilf uns auch immer wieder willig zu sein, wieder umzukehren und unser Leben wieder neu zu ordnen, wie das Volk Israel hier, wenn es auch uns dann und wann passiert, dass wir gleichgültig werden und einschlafen, geistlich gesehen, und bequem werden. Wir wollen uns dir anvertrauen, Herr. Wir danken dir, dass wir mit deiner Gnade und mit deiner Güte rechnen dürfen, dass du mit uns bist. Amen.